Abendmahl, was ist das? Ein Sakrament, nur ein Zeichen? So lautet das Thema der Bibelstunde von Rainer Wirz heute Abend. Und ich lese dazu 1. Korinther 11, die Verse 20 bis 34. Wenn ihr nun zusammenkommt, so ist es nicht möglich, das Herrenmahl zu essen. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg. Und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich nicht. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm, und als er gedankt hatte, es brach und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank, und ein gut Teil sind entschlafen. Wenn wir uns aber selbst beurteilten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Daher, meine Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Wenn jemand hungert, der esse daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Das Übrige aber will ich anordnen, sobald ich komme. Ich bete. Vater im Himmel, hab Dank für diese Bibelstunde, für diese Zeit, die wir zusammenkommen dürfen, um über dein Wort nachzudenken. Danke, Herr Jesus, dass du als Mensch auf die Erde gekommen bist, die Herrlichkeit des Vaters verlassen hast, die Niedrigkeit der Welt gekommen bist und dass du den Weg des Leidens und des Sterbens gegangen bist. Dass du uns erlöst hast durch dein Blut, was du am Kreuz auf Golgatha vergossen hast. Und dass du auferstanden bist und lebst, dass du uns hörst, dass du uns kennst, dass wir mit dir reden dürfen und mit dir rechnen dürfen in unserem Leben. Und danke, dass du wiederkommst, dass wir dich erwarten dürfen, dass wir wissen dürfen, Herr, du bist mit der Welt nicht fertig, sondern du wirst nicht ruhen, bis sie erlöst ist, bis das, was du am Kreuz vollbracht hast, für alle gelten wird. Hab Dank für deine große Liebe zu uns. Und so möchte ich dich bitten für die Bibelstunde, dass du Rainer Wirz Vollmacht schenkst, uns dein Wort zu sagen. Und dass du uns frei machst von allem, was uns ablenken möchte, dass wir recht auf das hinhören, was du uns sagen willst. Hab Dank, dass du mitten unter uns bist. Amen.
Ja, der ein oder andere mag denken, schon bei der Überschrift macht er den ersten Fehler. Das heißt doch gar nicht Abendmahl. Mich hat auch gleich jemand angesprochen. Und all diese Fragen, die damit verbunden sind, die wollen wir heute Abend, naja, alle will ich nicht sagen, das ist so ein umfassendes Thema. Einige Fragen wollen wir gemeinsam anhand der Schrift besprechen. Man sagt ja in den Gemeinden, wenn du Streit haben willst, dann thematisier Abendmahl und Taufe. Vor ein paar Jahren war es Covid, da ging die Gemeinde sofort auch auseinander. Aber kirchengeschichtlich Abendmahl und Taufe. Und das ist schon sehr alt, was viele nicht wissen. Das heutige Eucharistieverständnis der katholischen Kirche ist auch erst im Mittelalter entstanden. Also es gab natürlich schon alle Elemente vorher, aber es gab zwei Abendmahlstreite in der katholischen Kirche im 9. und im 11. Jahrhundert. Und aus diesem Streit heraus, vor allem durch Thomas von Aquin, ist dann das heutige Verständnis und die heutige Handhabung der Eucharistiefeier, so nennt die katholische Kirche, das Abendmahl, das Brotbrechen des Herrn mal hervorgegangen. Und dann habe ich mir so einen Satz notiert, und ich muss schon selber immer schmunzeln, wenn ich lese, auch die Protestanten können streiten. gilt auch für uns, ja. Und Sie wissen alle von dem bekannten Abendmahlstreit zwischen den Reformatoren, namentlich eben von reformierter Seite Huldreich Zwingli, Züricher Reformator, und natürlich dem Wittenberger Reformator Martin Luther. Und es war der Landgraf Philipp von Hessen, der 1529 versucht hat, im protestantischen Lager eine Einheit herbeizuführen. Also nicht nur in der Frage, sondern ganz generell, aber besonders eben auch in der Abendmahlsfrage. Und die sind sich nicht einig geworden. Also es war auch eine recht heftige Zofferei. Die konnten also auch streiten um der Sache willen. Das muss man auch können. Das gibt's im Judentum auch. Und natürlich alles auf Latein. Da war nichts mit Schweizerdeutsch und Sächsisch oder sonst irgendwie was. Und Melanchthon war dabei, auch süddeutsche Reformatoren. Und am Schluss fasst Luther das in 15 Glaubensartikel zusammen. In 14 haben sie Übereinstimmung erzielt, also in ganz wesentlichen Themen. Zum Beispiel hatten sie Übereinstimmung in der Lehre über Gott, über Christus, den Glauben. Sie hatten über die Rechtfertigungslehre eine Einheit, über die Taufe. Aber eben in der 15. der Frage des Brotbrechens des Abendmahls gab es einen Dissens. In diesem 15. Marburger Artikel hat dann Martin Luther, und das haben alle unterschrieben, so formuliert: Zwar konnten wir uns darüber, ob der wahre Leib, das wahre Blut Christi in Brot und Wein gegenwärtig sind, zu dieser Zeit nicht einigen. Aber dennoch soll jede Partei gegenüber der anderen, soweit es immer das Gewissen zulässt, christliche Liebe erzeigen. Beide Parteien sollen Gott den Allmächtigen unablässig bitten, dass er uns durch seinen Geist die rechte Einsicht geben möge. Amen. Fand das eine schöne Haltung. Die haben auch nicht gesagt, ja gut, das sehen wir halt unterschiedlich, droben wird sich's klären, sondern wir stehen vor Gott und bitten, dass er jeden, wo es sein muss, korrigiert oder auch bestätigt. Manche können sich schon in Randfragen in die Wolle kriegen. Kelch oder Becher, ein Kelch oder viele Kelche, Wein oder Traubensaft. Das sind alles so Fragen. Aber ich denke, das geht ja nicht in das Zentrum. Aurelius Augustinus hat formuliert, in necessaris unitas, also in notwendigen Dingen oder in wichtigen Dingen Einheit, in dubias libertas, in fragwürdigen Dingen Freiheit und in allem in omnibus caritas Liebe. Das ist ein guter Grundsatz. Sie können jedes Thema hochjatzen bis zum Bruch. Jedes Thema. Und das gab's auch schon alles. Aber es geht um die Kernfragen. Gerade heute habe ich wieder eine Zuschrift gekriegt über eine Grundsatzfrage. Da muss man natürlich Stellung beziehen, aber naja, in den anderen Fragen. Es gibt aber so ein paar Experten, die sich immer auf diese Randthemen stürzen und die Randfragen. Und da ganz besonderen Wert legt, dass man ja ganz genau die richtige Bezeichnung wählt. Oder ich frage mich, ob die Kelchhöhe vielleicht auch schon von jemand ermittelt wurde oder so etwas. Ich habe diesen ersten Punkt, wo wir uns mal beschäftigen wollen, mit Facts and Fake Facts. Also ich dachte immer an diese Fake News. Also Fakten und falsche Fakten. Und das will ich in 5 Punkten machen. Da fangen wir mit der Bezeichnung an, dann kommen wir über die Einsetzung, dann zur Bedeutung, dann zu den der Teilnahmevoraussetzung und dann zu der Frage der Häufigkeit. Also Sie können an jedem Punkt erkennen, wie weit ich bereits bin. Die Bezeichnung. In der Schrift finden wir die Bezeichnung Brotbrechen. Apostelgeschichte 2 und 1. Korinther 10. Abendmahl, das kommt daher, wir werden das noch sehen, dass der Sederabend, das Passamahl, am Abend in Verbindung steht mit der Einsetzungsherrenmahl, es ist klar, das 1. Korinther 11, Vers 20, damit müsste man wörtlich aus dem Griechischen übersetzen, dem Herrn, das dem Herrn gehörenden Mahl oder das dem Herrn zugehörige Mahl. Herrenmahl ist eine verkürzte Form. Dann Gedächtnismahl, das geht auf die Bezeichnung und die Beschreibung von Paulus zurück, Verkündigungsmahl, Gemeinschaftsmahl. Ja, Eucharistie, da müssen Sie sagen, ah, das ist ja total unbiblisch, stimmt gar nicht. Das ist sehr biblisch, das war die Bezeichnung im 2. Jahrhundert. Die frühen Christen sprachen von der Eucharistie. Es war im 2. Jahrhundert schon sehr früh die allgemein übliche Bezeichnung. Eucharistie heißt Danksagung und das geht auf Johannes 11, Vers 24 zurück. Jesus dankte Eucharisteo. Also die haben das einfach latinisiert, Eucharistie. Also eine sehr biblische Bezeichnung. Jesus dankte Eucharisteo und brach's. Und damit sind wir auch schon beim zweiten Punkt, bei der Einsetzung. Und zwar hat der Herr dieses Mahl ja eingesetzt. Wir kommen nachher zur Frage, dass da ein paar sagen, ja, siehst du, geht uns ja nichts an, denn die Gemeinde ist ja ein Geheimnis, das erst später geoffenbart wurde. Und das ist ja noch in den Evangelien, das betrifft die Juden und die jüdischen Feste und das ist ja uns alles gar nicht gegeben. Gemach, Gemach, Gemach. Der Herr setzt die erste Mahlfeier ein, kurz vor seiner Kreuzigung. Dort wird er als wahres Passahlamm geopfert. Das sagt Paulus, das sagt Johannes, das sagt Petrus, das sagt das ganze Neue Testament. Er ist unser Passa, unser Passahlamm. Im Judentum gedenkt Gott auf Anordnung, gedenkt Israel auf Anordnung Gottes des Auszuges aus Ägypten. Das ist einmal schon eine interessante Tradition, die der Herr selber einführt. Er sagt nicht, also alles, was früher war, braucht er gar nicht mehr beachten, sondern erzählt es euren Kindern und memoriert's, erinnert euch daran, an das, was Gott getan hat, wo ihr herkommt und was jetzt ist und was Gott will. Und dazu dienen auch die Feste, insbesondere die drei großen Wallfahrtsfeste. Und das erste ist ja das Schlachten, das Schächten des Passahlammes, war ja nur bis 70 nach Christus möglich. Danach musste es durch andere Dinge ersetzt werden, weil der Tempel zerstört war. Und im Passamahl, das ist der Beginn der Gerstenernte, sind alles auch Feste, die mit der Landwirtschaft zusammenhängen. Im Passamahl, im Frühjahr, im ersten Fest, wird der Befreiung aus der Sklaverei, der Erlösung und der Volkswerdung Israels gedacht. Und nun feiert Jesus mit den Zwölfen das Passamahl und setzt aber, wie wir sehen werden beim dritten Kelch, etwas Neues ein, etwas, was es so noch nicht gegeben hat. Er sagt nicht, also das muss ich gleich sagen, und ihr, von später her gesehen, und ihr die Gemeinde, die später nicht nur aus Juden, sondern auch aus Unbeschnittenen bestehen wird, ihr sollt jetzt auch Passa halten. Nein, sondern er beträgt es auf eine geistliche neue Bundebene mit dem Passa Jesus, mit dem lebendigen Brot Jesus, mit dem Blut, das der Wein symbolisiert und sagt, dass in der Füllungsebene, nicht als Pessachfest, nicht als Sederabend, ist es eine Sache, die ich für die Gemeinde anordne. Denn was sagt Paulus? Er hat es bekommen. Von wem? Naja, der hat eine Recherche betrieben. Stimmt doch, oder? Wie Lukas. Ich habe genau nachgeforscht. Nein, bei besonders zentralen Weisheiten gibt es eine spezielle Offenbarung. Und Paulus sagt nicht, ich habe es von den Zwölfen bekommen, sondern ich habe es vom Herrn empfangen. Und damit ist es auch durch den Korintherbrief 54 Frühjahr geschrieben, in die Gemeinde verbindlich gekommen. Aber nochmal, wir sollen nicht uns beschneiden lassen, wir sollen nicht die jüdischen Feste feiern, sondern wir sollen in der geistlichen Erfüllungsebene, in der Jesusebene dieses Fest begehen. Aber hier war eben sozusagen die Einsetzung. Im Judentum wird eben der Erlösung aus Ägypten, aus der Sklaverei gedacht und seit langen Zeiten ist es üblich, an diesem Sederabend vier Becher zu haben. Im Mittelalter kam noch der Becher des Elias dazu. Und wenn man genau liest, wird in dieser Geschichte, in Lukas 22 etwa und anderen Kapiteln parallel, werden zwei Kelche von den vieren erwähnt, nämlich der Eröffnungskelch, der Kiddusch, und dann der dritte Kelch, das ist der Kelch der Erlösung. Wie kommen die auf die vier Kelche? Sie haben einfach 2. Mose 6, vier Dinge, die in Ägypten und bei der Herausführung geschehen sind, haben sie jeweils einem Kelch zugeordnet. Erstens das Herausführen, zweitens das Erretten, drittens das Erlösen und das vierte als Volk annehmen. Und dann, als Jesus im Rahmen dieses Sederabends zum dritten Kelch kam, da wich er von der bisherigen Ordnung ab, der Kelch der Erlösung, und sprach dann von der Erlösung, die er bewirkt durch sein vollgültiges, reines Opfer am nächsten Tag. Der Kelch der Segnung, der Kelch der Erlösung. Wir lesen mal Lukas 22, Vers 7. Übrigens, seit 2000 Jahren feiern eigentlich alle bibeltreuen Christen Abendmahl. Brotbrechen, Herrnmahl. Es sind nur absolute Splittergruppen, die meinen, das wäre nicht notwendig. Das muss man auch mal sagen. Es gibt bei aller Vielfalt und Zersplitterung in der Christenheit auch eine heilige Unitas, eine heilige Einheit, auf das sie alle eins seien. Und da gehört zum Beispiel das Feiern des Lammes Gottes, das Erinnerungs-, das Gedenkmahl und das Hoffnungsmahl dazu. Lukas 22, Vers 7. Es kam der Tag der ungesäuerten Brote. Das ist das Fest, das da parallel auch gefeiert wird, an dem man das Passahlamm opfern musste. Petrus und Johannes sollen hingehen und es bereiten. Und in Vers 19 kommt dann beim dritten Kelch die Einsetzung. Er nahm das Brot, das er zutiefst ja dann nachher darstellt, dankte, brach's, gab's ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Also er blickt schon in die Zeit prophetisch, in der er geschächtet, geopfert wurde. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Da war ja, da konnten sie ja noch nicht an das Kreuz und die Dinge erinnern, aber es sollte ja demnächst geschehen. Vers 20, desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, das ist der dritte Kelch, der Kelch der Erlösung, nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund. Und Paulus sagt ja dann im Korintherbrief, als er und seine Mitarbeiter Diener des neuen Bundes sind. Martin Luther übersetzt hier: Dies ist das neue Testament. Also Testament ist ja auch eine Art Bund. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Also er weicht jetzt ab. Er gibt ihm eine neue Bedeutungsebene, die eigentliche Erfüllungsebene, das für euch demnächst ergänzlich vergossen wird. Und dann möchte ich aus dem von Markus verlesenen Text aus 1. Korinther 11, es kommt ja zweimal im Korintherbrief der Bezug auf die Mahlfeier, 1. Korinther 10 und 1. Korinther 11, nochmal in Vers 23 herausstellen: Ich habe es vom Herrn empfangen. Das sagt Paulus ausdrücklich um diesem Vorwurf. Es handelt sich ja doch hier um eine jüdische Sache und um eine Sache, die nur die judenchristliche Gemeinde angeht. Und nachher, wo das Geheimnis des Leibes aus Juden und Nationen geoffenbart wurde, da gilt es nicht. Und da so wichtig ist, gibt es eine Spezialoffenbarung auch in dieser Nacht. Aber jetzt merken wir, jetzt sagt Paulus nicht: Peter, und da müssen wir gut aufpassen, dass hat aber mit dem Ganzen, was Jesus da in dieser Nacht gemacht hat, nichts zu tun. Hätte er jetzt auch kommen, ich habe es vom Herrn empfangen, und dann nimmt er überhaupt keinen Bezug. Und dann sagt er aber, der Herr Jesus in der Nacht da verraten ward. Also wer jetzt sagt, damit haben wir nichts zu tun, der widerspricht ja der Schrift. Stimmt's? Oder er muss sagen, der Korintherbrief hat uns nichts zu sagen. Da muss er auch sagen, die Entrückung gilt nicht, die Geistleiblichkeit gilt nicht, die Auferstehungsordnung gilt nicht. Also manche Leute machen es sich relativ leicht, passt dann aber nicht. Das Brotbrechen gehört von Anfang an zu den Basiselementen der Gemeinde. Gemeindebau ohne die vier Grundelemente nach Apostelgeschichte 2, Vers 42 geht nicht. Und da heißt es in diesem bekannten Wort, auf das sich auch Karl Geyer immer berufen hat: Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, der Gemeindelehre, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und im Gebet. Wir haben auch aus der Didache, das ist eine außerbiblische Schrift aus dem 1. Jahrhundert, und von Justin der Märtyrer, 2. Jahrhundert, ein Federstriche, wie das abgelaufen sein könnte, und das ist auch wichtig für das Verständnis des Textes. Die hatten zunächst einmal ein Liebesmahl. Das war ein normal jetzt in Anführungszeichen, es war ein Mahl der Gemeinschaft, war aber noch nicht das Abendmahl, das Brotbrechen. Und dabei, das sehen wir dann beim Korintherbrief, kam es zu Auswüchsen, da kam es zu unwürdigem Verhalten. Und genau deswegen hat man das später getrennt. Und man sagt, da wird nicht sauber unterschieden zwischen dem gemeinsamen Essen in der Gemeinde und dem Mahl des Herrn. Ja? Aber ich habe schon teilgenommen und ich kenne auch Versammlungen, Gemeinden, die machen das. Die sagen, wir machen nicht nur die Mahlfeier, sondern wie die Urgemeinde und wie beim Sederabend, wir kommen zu einem Gemeinschaftsabend zusammen und essen auch zusammen. Es soll kein Sättigungsmahl sein, was dann kommt, sondern dann kommt das Abendmahl. Also das erste war das Liebesmahl, dann haben sie Gebete gehabt, dann Lehre, die Belehrung, dann kam die eigentliche Mahlfeier, dann die Sammlung und abgeschlossen wurde mit einem heiligen Kuss. Ich war ja am Wochenende in der Schweiz und da habe ich den heiligen Kuss wieder erlebt. Eigentlich sollte ich einen Doppelkuss kriegen, aber ich habe mich nach der ersten Hälfte abgewandt, weil ich nicht wusste, dass in dieser Schweizer Region der Doppelkuss üblich ist. Und du weißt ja, als Schweizerin in der französischen Schweiz kriegt man sogar einen Dreifachkuss, sonst ist schon unhöflich. Aber für mich ist das irgendwie immer ein bisschen, ja. Jetzt sagen ja manche, man darf nur Wein nehmen. Die Bibel spricht nur vom Kelch oder vom Gewächs des Weinstocks. Damit, also ganze Schriften habe ich gelesen, warum das unbedingt vergoren sein muss. Ich habe ja nichts dagegen, aber das sind doch wirklich Randfragen, oder? Also der Text selber spricht nur vom Gewächs des Weinstocks. Jetzt kommen wir zur Bedeutung. Da ist mir auch klar, dass Sie das meiste schon kennen und wissen, aber es ist gut, wenn man sich es noch einmal in der Zusammenschau anschaut. Es gibt verschiedene Bedeutungsebenen, habe ich es ursprünglich genannt, aber dann habe ich das Wort Ebenen rausgenommen, weil das klingt so nach Hierarchie. Es gibt eine oberste Ebene, eine zweite, eine dritte. Verschiedene Bedeutungsmöglichkeiten. Es ist ein Gedächtnismahl, ein Bundesmahl, ein Gemeinschaftsmahl, ein Liebesmahl, ein Danksagungsmahl, ein Hoffnungsmahl, ein Freudenmahl. Ich will jetzt nicht alles ausführen, aber auf 4, 5 will ich doch noch eingehen. Gedächtnismahl. Im Abendmahl wird des Lebens, Sterbens und der Auferstehung Jesu gedacht. Das Brot des Lebens, das sich um unsretwillen brechen ließ. Wir haben ja mal von Kurt Schneck das sehr plastisch dargelegt bekommen, die Matzen und wie die ineinander legen und aufeinander und dann wird ein Stück versteckt und die Löcher und wie das gemasert ist und Hinweis auf den gemarterten Herrn und so. Aber ganz grundsätzlich das Wichtigste, das Brot ist zutiefst unser Herr Jesus, der sich um unsretwillen brechen lassen hat. Ein reines Brot, ganz ohne Sauerteig. Sauerteig ist immer negativ, immer ein Bild für Sünde und für Bosheit. Deswegen musste vor dem Pessachmahl alles auf akribisch durchsucht werden auf Sauerteig. Und deswegen muss alles hinausgetan werden und musste das Opfer, also alles hinausgetan werden, was trennen zwischen Gott und dem Menschen steht. Und das Opfer, das für Gott vollgültig war, war ein reines, heiliges, vollkommenes Opfer, ohne Sünde, ohne Bosheit. Jesus, das Lamm Gottes. Keinerlei Sauerteig. Und dieses wahre Passahlamm, das Blut musste ja speziell dann im Tempel behandelt werden, das wird in der Erfüllungsebene als Blut der Sühne bezeichnet. Und der Herr sagt durch Paulus, solches tut zu meinem Gedächtnis. Erinnert euch daran, positiv. Es ist wichtig, sich auch zu erinnern. Man soll nicht in der Vergangenheit leben, aber Heilstatsachen und das, was Gott getan hat. Ich kenne jemanden, der hat ein Schatzkästlein, hat er uns dann auch mal geschenkt. Und in diesem Schatzkästlein, die Dame, die uns das geschenkt hat, da wirft sie immer Dinge ein, Memories, die sie quasi an etwas erinnern sollen, wo Gott sie durchgetragen hat oder eingegriffen hat. Und man vergisst doch so schnell. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Man vergisst so schnell. Und die holt sie dann von Zeit zu Zeit heraus und das bringt sie dann in eine tiefe Anbetung und Dankbarkeit, wie oft Gott schon gehandelt hat, wo sie gar nicht im Moment dran denkt. Es ist ein Verkündigungs- und ein Bundesmahl, Vers 25. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Denn Vers 26, so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn. Es ist ein Verkündigungsmahl wie die Taufe für die sichtbare und unsichtbare Welt. Natürlich ist der eigentliche Taufvorgang im neuen Geist an den einen Leib des Christus unsichtbar. Aber das schließt eine Zeichenhandlung nicht aus, sondern ein. Beides. Jesaja sagt, ja, aber ich bin nicht Wasser getauft. Ja, du wirst trotzdem gerettet. Das ist nicht das Entscheidende. Aber das Zeichen nach außen, und das sind die einzig beiden, die wir im neuen Bund haben, das Zeichen nach außen ist ja auch nicht für Gott, sondern für die Menschen als Bekenntnis und für die unsichtbare Welt. Ich gehöre meinem Herrn und ich sage dem Alten ab. Und ist beim Abendmahl auch so. Also wenn wir nachher die Mahlfeier haben, dann haben wir auch ein Bekenntnis, ein Verkündigungsmahl. Wir gehören zu Jesus. Jesus ist unser Herr. Jesus ist unser Haupt. Sein Kreuz, sein Sterben, sein Leiden, seine Auferstehung ist die Grundlage unserer Rettung und wir warten auf ihn. Der Theologe Rolf Pöhler schreibt, das Abendmahl muss von daher im Sinne einer immer wiederkehrenden Bekräftigung und Erneuerung des neuen Bundes verstanden werden. In dieser Bundesfeier ist Jesus der Gastgeber und Tischherr, der seiner Gemeinde die Bundesgaben der Vergebung und Annahme bei Gott zusichert. Nicht neu in Kraft setzt. Ich werde dazu nachher etwas sagen, weil es gibt ja diese falsche Haltung, sagte mir auch ein gestandener Verkündiger. Wir haben ein Austauschgespräch und ein Seelsorgegespräch nach einer Stunde gehabt und da hatten wir auch die Mahlfeier. Und dann sagte er, ja, jetzt ist sowieso alles erledigt. Habe erst gar nicht verstanden, was er meint. Er wollte damit sagen, jetzt haben wir ja Abendmahl gefeiert und damit sind alle Sünden vergeben. Das ist falsch. Ist falsch. Da steckt die Vorstellung dahinter, als hätte man jetzt erneut ein Opfer dargebracht. Wir erinnern nur an das allgültige Opfer. Verkündnis. Natürlich, das Opfer Jesu kann und macht rein von aller Schuld, aber trotzdem muss man noch den biblischen Weg gehen und nicht einfach Mahlfeier halten, womöglich auch noch beschmutzt, und dann ist die Sache erledigt. Ein falsches Verständnis. Also es wird zugesichert, das, was Gott getan hat, während die Gemeinde als Bundesvolk ihre Hingabe erneuert. Dann ist es ein Hoffnungsmahl und da haben wir auch von Paulus das Zeugnis. Also er schreibt da im ersten Korintherbrief, Sie können gerne nochmal mit reinschauen, feiert es, aber nur solange noch die Apostel da sind und wenn einmal alles klar ist mit der Lehre, dann könnt ihr es auch lassen. Stimmt's? Steht so drin? Nee. Bis er kommt. Wort des Herrn. Ich kann mir nicht erklären, wie man dann sagt, das gibt's heute nicht mehr. Kann ich mir einfach nicht erklären. Bis er kommt. So lange soll das Mahl und die Verkündigung im Mahl geschehen. Es ist also ein eschatologischer Aspekt, die Zusicherung der Wiederkunft. Er kommt wieder. Wenn ich sage, mach das, bis ich komme, dann sage ich nicht nur, du sollst es so lange machen, bis, sondern ich sage auch, ich komme auch wieder. Deswegen auch ein Hoffnungsmahl. Und es ist natürlich eine besondere Form der Gemeinschaft, weil der Herr als Einladender gegenwärtig ist. Jetzt könnte ich sagen, ja, ist er doch immer. Stimmt. Aber es heißt, eine Festfeier halten und Gott hat für bestimmte Zusammenkünfte der Gemeinde besondere Zusagen gegeben, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Wenn man Bibel zusammenliest, wenn man zusammen betet, wenn man zusammen lobt, das ist etwas anderes wie allein. Allein ist auch gut, ist auch wichtig, aber es ist sozusagen eine Potenzierung, weil es Gott verheißen hat. Da kann ich nicht einfach sagen, das mache ich nicht. Also noch einmal, das Mahl ist kein Mahl zur Vergebung der Sünden. Da muss es einfach den biblischen Weg gehen. Herr Jesus, es kann auch ganz kurz vor der Mahlfeier sein. Noch während das Brot gerade ausgeteilt wird, fällt Ihnen vielleicht ein, weiß ich nicht was, ich habe eine Brezel geklaut oder sonst was beim Nachbar. Und dann können Sie das Gott hinlegen. Schwierig, und das werden wir gleich noch sehen, ist, wenn Sie an Sünden festhalten. Also wenn Sie an Dinge erinnert werden und sagen, das will ich nicht lassen. Will ich nicht lassen. Dann würde ich Ihnen sehr wohl raten, das Mahl nicht zu nehmen. Ich würde Ihnen allerdings noch mehr raten, loszulassen und die Sache zu klären. Ja, es geht also um Jesus. Er ist in der Mitte, er ist der Herr und das Haupt. Und Hartmut Jäger, der ja vor einigen Monaten hier war, weist 2005 zu Recht auf eine Gefahr hin, die nicht nur für das Mahl gilt, sondern ganz generell in den Gottesdiensten. Er sagt, dass die Gefahr besteht, dass die Mahlfeier mit anderen Inhalten gefüllt wird. Also es ist ein generelles Problem, dass man Dinge nimmt, die biblisch sind, aber sie anders auflädt und die Schwerpunkte verschiebt. Und dann speziell zum Abendmahl schreibt er 2005, man will mehr Erfahrungsberichte und Zeugnisse. Es findet eine Schwerpunktverschiebung von theozentrisch, also auf Gott in der Mitte, auf anthropozentrisch, der Mensch in der Mitte, statt. Nicht mehr Christus, sondern der Mensch und seine Bedürfnisse, Erlebnisse und Empfindungen bestimmen die Inhalte. Und das ist nicht Sinn dieser Feier. Sinn dieser Feier ist, der Herr steht in der Mitte, der Herr hat eingeladen und wir gedenken seiner und seinem Kommen und seinem Werk und seiner Tat und seiner Herrlichkeit. Hier kommt natürlich die Streitfrage par excellence. Wie ist nun der Herr im Abendmahl, Peter im Brotbrechen, gegenwärtig? Wir können ja mal kurz für sich in Gedanken sagen, wie Sie das sehen. Wie ist eigentlich Jesus anwesend? Also wenn wir in der Verkündigung der Gemeinde sind, dann sagen wir beginnen die Stunde im Namen Jesu. Das ist keine leere Formel, sondern ein ganz bewusstes Anrufen und unter Schutz und um Segen bitten. Also nicht irgendwie, da muss man halt irgendein liturgisches Element machen. Ein Bekenntnis. Wir kommen nicht irgendwie zusammen, sondern in dem Namen. Gut, da ist Gott gegenwärtig im Wort und im Geist. Jetzt, wie ist er im Mahl gegenwärtig? Natürlich auch im Wort und im Geist, aber was kommt noch dazu? Und das ist jetzt die große Streitfrage. Was ist das, was wir nachher hier vorne zu uns nehmen, wenn Sie es machen? Und da kennen Sie natürlich die römisch-katholische Lehre, die von der dauerhaften Wandlung von Brot und Wein ausgeht, Transsubstantiation. Das heißt, mit den Einsetzungsworten, ex operante operator, das heißt, ein von der Kirche bevollmächtigter Sukzession stehender Priester verwendet die von der Kirche vorgegebenen Formeln und dann wandelt sich nicht in der äußeren Gestalt, aber in der Substanz das Brot in den Leib Christi und der Wein in das Blut. Dauerhaft. Was ist zum Beispiel die Konsequenz? Wenn Sie mit, was ich nicht mache, aber wenn Sie mit einem katholischen Priester das Abendmahl feiern, dann müssen Sie nachher alles, was übrig geblieben ist, austrinken und essen. Das ist dauerhaft. Sie können nicht den Wein wegschütten oder der Frau zum Kochen geben. Es ist Blut Christi. Darf kein Tropfen vergossen werden. Von einem Bruder weiß ich, da blieben dann etliche Kelche übrig und dann haben die da eins runterbechern müssen. Und er hatte nachher Mühe, da also noch seinen Weg gerade zu gehen, also nur äußerlich so. Also das ist die Lehre der katholischen Kirche. Leib und Blut ist wirklich gegenwärtig, dauerhaft. Auch die mit Rom unierten Orthodoxen haben diese Schau. Ich habe etwa von Metropolit Seraphim, was für ein Name, der heißt schon wie so ein Oberengel, ne? Seraphim. Der ganze Ritus der orthodoxen göttlichen Liturgie basiert auf diesem Glauben an die wirkliche Gegenwart des wahren Leibes und des wahren Blutes Christi. Nicht nur im geistigen oder symbolischen, sondern im wörtlichen, realen Sinn. Und deswegen ist die Eucharistiefeier das Zentrum auch in diesen Kirchen. Das ist der absolute Mittelpunkt. Und deswegen sagt die katholische Kirche auch, wir können über vieles mit den Protestanten und anderen Kirchen reden, aber Eucharistie geht nur, wie wir es machen und bei uns. Da beißt die Maus keinen Faden ab und das muss man wissen. Also ich gucke schon, wir kommen jetzt schon zur Zulassungsvoraussetzung, klingt so technisch, so behördenmäßig. Kann halt meine Herkunft nicht verleugnen, ne? Zulassungsvoraussetzungen. Jedenfalls, ich kann nicht überall einfach das Mahl nehmen. Es muss schon klar sein, was da geschieht. Das mal schon vorab. Ich jedenfalls habe Mühe mit dieser Vorstellung. Jetzt kommt Martin Luther und Sie haben ja schon gehört vom Abendmahlstreit 1529 in Marburg. Luther hat gesagt, da beißt die Maus keinen Faden ab. Es steht nun mal im Grundtext, dies ist und ist, also nicht mit Doppel-S, sondern mit S. Und da, wenn das Wort das sagt, dann können wir da nicht zurück. Zwingli hat gesagt, das ist ein reines Zeichen. Das ist Brot und Wein, wie Brot und Wein, den man sonst verwendet, der ändert sich auch nicht, ist ein reines Zeichen, das als Symbol die Teilhabe an Christi heilsbringenden Charakter hat. Und für Zwingli war das Abendmahl sowieso nur ein Erinnerungsmahl. Kleiner Nebenbemerkung, natürlich, wenn man Brot und Wein so versteht, dann kann man es nachher auch essen und trinken. Wenn es einem zu viel ist, auch wegschütten, weil es hat ja in der Substanz sich nicht verändert. Und Luther geht so einen Mittelweg. Sie können sich mal das Wort Realpräsenz merken. Luther sagt also, und mit ihm die lutherische Kirche, also zumindest theoretisch, es findet keine Verwandlung in der Substanz statt, und doch ist auf eine geheimnisvolle Weise Christus gegenwärtig im Brot und im Wein. Realpräsenz. Also ich habe ihm mal aus der Confessio Augustana 1530 den entsprechenden Artikel 10 gebracht vom Heiligen Abendmahl. Vom Abendmahl, also Melanchthon war vor allem hier, vom Abendmahl des Herrn wird so gelehrt, dass der wahre Leib und das wahre Blut Christi wirklich unter der Gestalt des Brotes und Weines im Abendmahl gegenwärtig ist und dort ausgeteilt und empfangen wird. Deshalb wird auch die Gegenlehre, also die Lehre, dass es ein reines Zeichen ist, verworfen. Realpräsenz, dieser Schau haben sich viele bibeltreue und freikirchliche Gemeinden angeschossen, auch die altorientalische Kirche, die anglikanische Kirche, die altkatholische, die orthodoxe Kirche. Und ich würde mal sagen, die meisten von uns werden dieses Verständnis haben, und es wird auch das Verständnis sein, das auf der langen Steinbacher Höhe dominierend ist. Allerdings weise ich darauf hin, dass es hier viele Geheimnisse gibt. Wir wissen seit der modernen Physik, der Quantentheorie, dass die Dinge, ich bin da ja sowieso selber auch kein Experte, aber das, nicht das, was man sieht, ist unbedingt das, was da ist. Oder nicht nur da ist. Also, ja, lassen wir das. Ich habe mal versucht, mit einem promovierten Physiker das genauer zu machen. Andreas Schäfer hat mich auf den Gedanken gebracht. Er sagt, in dieser Schau kann man das beides auch zusammenbringen. Ist aber nicht so wichtig. Wichtig ist, das Brot ist der Leib Christi, ist gegenwärtig. Ob wir das jetzt so ganz genau verstehen oder nicht, spielt keine Rolle. Und der Wein ist das Blut Christi. Ja, jetzt kommen wir zu den Teilnahmevoraussetzungen. Da wird es spannend, oder? Hä? Also es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Wenn ich dann höre, es gibt Kirchen, da heißt es, das wäre ja gemein, wenn man irgendjemand vom Mahl ausschließt. Hä? Kinder, Säuglinge, Muslime, wer will noch Mahl, wer hat noch nicht? Ach, das ist nicht das Verständnis des Neuen Testaments. Denn es ist eine heilige Festfeier dem Herrn. Denken Sie an den Tempel und die Heiligkeit des Tempels, als er noch gestanden hat. Da hätten Sie mal versuchen sollen, ein Schwein zu opfern. Oder als Goy überhaupt da reinzugehen oder irgendwas anders zu machen. Da wären sie schneller gesteinigt worden, wie sie gucken können. Das ist nur ein Modell. Nicht, dass ich sage, Mensch, du, der hat gesagt, wir sollen in der Gemeinde wieder die Steinigung einfahren. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, um die Heiligkeit, die Reinheit, die Würde, sich Gott zu nähern, das kommt da zum Ausdruck. Das Abendmahl, das Brotbrechen, egal wie man es nennt, ist eine Familienfeier für Kinder Gottes, und das muss klar gesagt werden. Wer nicht Gott gehört, bitte verlassen Sie den Raum oder lassen Sie Brot und Wein an Sie vorbeigehen. Das ist kein falscher Stolz, sondern das ist das, was Gott selber sagt. Denn mit dem Mahl wird etwas bekannt und wird die Zugehörigkeit und die Gemeinschaft dargestellt. Und wenn jemand sagt, das sehe ich aber gar nicht so, aber ich finde es irgendwie so heimlich bei euch, und Schluck Wein und ein Stück Brot esse ich immer gern, gibt es auch noch Käse, da muss man sagen, du hast nicht verstanden, um was es geht. Wie heißt unser ehemaliger Hermann, der Hermann Göring, ja. Ich weiß nicht, es gab ja einen amerikanischen Pastor Gericke, der zusammen mit seinem katholischen Amtskollegen Sixtus O'Connor sich um die Angeklagten im ersten Kriegsverbrecherprozess in Nürnberg 1946 gekümmert hat. Da sind dann auch Leute richtig zum Glauben gekommen. Keitel, Ribbentrop, auch Saukel. Andere haben es Stroff abgewiesen, Strax abgewiesen. Also ich lese mal von einer Passage, die dann Bruder Gericke, der ist in die USA zurückgekehrt, der war deutschstämmig, kam aber aus den USA als Pastor, als Offizier, als Geistlicher, der die Armee begleitet hat und der dann diesen Dienst der geistlichen Begleitung der Gefangenen hatte. Er möchte also einen Gottesdienst einrichten, geht zuerst zu Hess, dem Stellvertreter Hitlers auf Parteiebene, der 42 nach England geflogen ist, und er sagt, er kommt nicht, er betet auf seine eigene Weise und nicht mit eurem Gott. Also schroffe Zurückweisung. Göring freut sich, aber vielleicht auch mehr, weil er aus der Zelle öfters rauskommt. Und dann in der dritten Zelle saß Wilhelm Keitel, Keitel-Oberkommandierender, also General, Feldmarschall. In der dritten Zelle, als er kommt, saß Wilhelm Keitel, las die Bibel. Als Gericke ihn darauf ansprach, antwortete er, ich übersetze gleich, ja, ich lese in diesem Buch, dass Gott Menschen lieben kann, große Sünder wie mich. Er hat ihn also sehr bewegt. Und in den folgenden Gesprächen, er selbstverständlich will am Gottesdienst teilnehmen und er hat viele, viele schwere Sünden bekannt. Und Gericke hat ihm den Segen und die Vergebung zugesprochen. Auch Saukel, Fritz Saukel sagte zu, am Gottesdienst teilzunehmen. Ich will jetzt nicht alles bringen. Ich wollte ja auf das Abendmahl kommen. Edda Göring übrigens, die Tochter von Hermann Göring, bekannte auf Nachfrage, Gericke, ist, dass sie jede Nacht betet, dass ihr Vater sein Herz öffne und Jesus hereinlasse. Und jetzt kommt die Hinrichtung. Es wurden ja die meisten zum Tode verurteilt. Ribbentrop, der auch zum Glauben gekommen ist. Als er zum Galgen geführt wurde, sagte er Gericke, er vertraue auf Christus. Und die allerletzten Worte waren, dass er sein Vertrauen, all sein Vertrauen und seine Hoffnung auf das Lamm setzt, welches für seine Schuld gestorben ist. Möge Gott meiner Seele gnädig sein. Dann drehte er sich zu Gericke und meinte, wir werden uns wiedersehen. Also Übersetzung von mir, ob das jetzt so gut war, aber so vom Sinn her. Göring, der hat sich ja in der Nacht vor der Hinrichtung, er bat ja als Offizier, sich erschießen zu dürfen, wurde ihm verweigert. Er sagt dem Generalfeldmarschall, mit Feldmarschallstab muss man diese Ehre zugestehen, ich bin kein Verbrecher. Er hat noch gerufen, wir sehen uns alle in Walhalla wieder, war Katholik. Und beim letzten Besuch um 20.30 Uhr am Abend vor der Hinrichtung, die war mitten in der Nacht, da verlangt er die Eucharistie. Und Gericke sagt, ich kann sie Ihnen nicht geben, denn Sie leugnen den christlichen Glauben, worauf er dann nur meint, ich habe meine eigenen Chancen, wir werden es nach meinem eigenen Weg tun. Also ich habe das jetzt als Beispiel, wir sind ja beim Punkt Zulassungsvoraussetzung. Pastor Gericke, ein feingläubiger Mann, der hat nicht einfach gesagt, Mensch, du kannst dem armen Schwein da jetzt ja nicht die Abendmahlsfeier, als Katholik hat er die Eucharistie gesagt, versagen, der ist morgen beim ewigen Richter. Er hat gesagt, Sie sagen doch selber, dass Sie das nicht glauben und dass Sie auf diesen Gott nicht hoffen und dann können wir jetzt auch nicht Eucharistie feiern, Abendmahl feiern. Geht nicht. Also eine Familienfeier. Es ist die erste Voraussetzung zu dieser Communitatus Sanctorum, zu dieser heiligen Gemeinschaft, die Wiedergeburt. Man muss ein Heiliger sein. Und ein Heiliger ist, weil man mit heiligem Ruf gerufen ist und nicht, weil man besonders heilig ist. Man muss keinen besonderen heiligen Stand erworben haben, also ein bestimmtes Glaubensniveau oder sonst irgendwas, sondern man muss, und damit ist man heilig, weil man zu dem Heiligen gehört, zu Gott, zu Jesus gehören, sein Herz geöffnet haben. Gott muss im Herzen wohnen durch den Christus. Der Geist muss ausgegossen sein. Man ist ein Kind Gottes. Genauso, ich bleibe mal beim Tempel oder bei der Pessachfeier, wie nur ein Beschnittener daran teilnehmen konnte. Konnte nicht einer sagen, oh, ich bin gerade in Jerusalem, das finde ich ja toll, was ihr da macht, da mache ich auch mal mit. Es geht nicht, geht nicht. Das ist also das Modell. Und natürlich muss er gereinigt sein. Und jetzt wird schwierig. Ich erinnere nochmal an den Sauerteig, dass alles durchsucht werden muss. Ich sage es mal so, ein Christ, der zur Mahlfeier kommt, zur Ehre Gottes, wie zu jedem Gottesdienst, aber insbesondere zur Mahlfeier, zur Festfeier, sollte in einem geordneten christlichen Leben stehen. Nun wird keiner von uns sagen können, das ist gar nichts in meinem Leben, das gibt's ja gar nicht. Es geht um in schweren Dingen festhalten. Beispiel extrem, Sie werden mir hoffentlich sofort zustimmen. Jemand lebt im Ehebruch, ist verheiratet, hat aber eine Geliebte oder sonst irgendwas, kommt zur Mahlfeier, ist schon gläubig, aber sagt in seinem Herzen, das ist mir egal, ich halte an meiner Lisa fest oder Thusnelda oder wie die dann heißt. Den Ernst sehen Sie, dass Gott, weil die Korinther nicht durchgegriffen haben, sagt, ihr handelt so, dass ihr ja mich zwingt, gerichtsmäßig einzugreifen. Das bezieht sich nachher vor allem auf die Würdigkeit, da werde ich noch einen Satz sagen, aber das habe nicht ich in die Bibel geschrieben, dass es heißt, darum sind etliche unter euch krank oder in Schlafen. Die sind nicht aus dem Glauben gefallen, die sind auch nicht verloren, aber Gott hat bei einer bestimmten Schwere der Sünde um Schaden von der Gemeinde und ihrem Zeugnis abzuhalten ein vorzeitiges Lebensende angeordnet. Das gibt's. Ananias, Sapphira. Das gibt's. Bevor Sie jetzt sagen, oh wei, dann lasse ich's. Das sind sehr, sehr massive Dinge, die da vorgefallen sind. Bei den Korinthern hatte etwa einer ein Verhältnis mit seiner Stiefmutter. Und Paulus sagte, naja, mal in der Welt gibt's sowas und ihr guckt noch zu. Also, findet es noch okay? Also deswegen, ein in Ordnung gebrachtes Leben, bestimmte Dinge werden immer sein, die darf ich augenblicklich noch, selbst kurz bevor ich es nehme, dem Herrn nennen, ins Licht stellen. Ich bin da nicht sehr ängstlich, aber Sie verstehen schon, wenn jetzt irgendwas ganz Strukturelles ist, Sie im Ehebruch leben, im Betrug, in was weiß ich was, in totalen Hassgedanken, dann bin ich vorsichtig. Wir sollten uns reinigen. Das sieht man auch im Alten Bund, da haben wir das Modell. Wir leben ja nicht mehr im Alten Bund, das ist Israel gesagt. Aber bevor die in den Tempelbereich gingen und Eckhard, wir haben uns das ja angeschaut, an den Treppen da zum Aufgang, zum ganz viele Bäder, Mikwes, also ganz viele Ritualbäder. Die Juden waren auch nicht blöd, haben gedacht, naja, du gehst da runter, da ist lebendiges Wasser, also fließendes Wasser, dann gehst du da rein und da raus und damit bist du vor Gott rein. Das war genauso im Judentum und ist ein Symbol, dass sie ihre Sünden Gott bringen. Ich bin schuldig, ich bin schmutzig, ich kann vor Gott nicht hintreten. Und um das zum Ausdruck zu bringen, gehe ich in dieses Wasser und steige wieder durch die Gnade Gottes hoch. Und wir haben es doch so einfach. Wir haben es doch so einfach. So jemand etwas getan hat, gesündigt hat, so ist Gott treu und gerecht, dass wenn er seine Sünden bekennt, durativ, gilt immer, nicht nur einmal, dass Gott treu ist und gerecht und vergibt. Kann ich Gott augenblicklich hinlegen? Ich kann mit frohem und freiem Herzen das Mahl des Herrn nehmen. Aber wie gesagt, die Grenze wäre für mich da, wo eben massive Dinge sind, die mir auch bewusst sind, auf die mir der Herr mich hingewiesen hat, und dann fahre ich da drüber. Ich habe auch schon Menschen gesagt, solange das nicht geklärt ist, kannst du bei mir nicht in der Mahlfeier sein. Kann mit dir keine Mahlfeier halten. Das geht nicht. Du kannst nicht lügen und betrügen, dass die Balken sich biegen und dann nachher zum Tisch des Herrn kommen. Es gibt die Selbstprüfung, das steht ja im Text, 11 Vers 27 heißt es, wer nun unwürdig vom Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch, Vers 28, prüfe aber sich selbst und so esse er von diesem Brot. Also hier das Prinzip der Selbstprüfung. Jeder ist für sich auch vor Gott verantwortlich. Bitte, ich will Ihnen keinen Angst machen. Ich weiß nicht, ob Sie mir das abspüren, was ich versuche. Ich versuche eine Balance zwischen der Heiligkeit und der Ernsthaftigkeit, das ist eine Sache Gottes, und dem herzhaften, einladenden, und Gott hat doch alle Arme offen zu finden. Das ist ein bisschen schwer, aber genau in diesem Spannungsfeld berichtet es die Bibel. Ich kann nicht zur Mahlfeier gehen wie zum Grillabend. Jetzt, worin bestand das unwürdige Nehmen der Gemeinde? Naja gut, die hatten sehr reiche Leute, die haben, ich sag mal, sehr gut gegessen und getrunken, zum Teil schon angeschwipst, bis dann die Sklaven durchschwitzt von ihrem harten Tag auch kamen. Die hatten dann nichts mehr zum Essen und die haben dann auch irgendwie nahtlos, ist es übergegangen in die Mahlfeier und das war ein Gräuel. Und jetzt kommt's zur Selbstprüfung, kommt die Gemeindeprüfung. Nicht nur jeder steht für sich in der Verantwortung vor Gott, sondern die Gemeinde auch für ihr Gesamtverhalten. Die Gemeinde kann nicht nur sagen, das geht doch mich nichts an, sondern die Gemeinde muss in der Gestalt der Ältesten und der Leitung natürlich, aber auch jeder Einzelne, selber sozusagen, wenn massive Dinge sind, für Ordnung sorgen. Für eine Liebesordnung, so will ich es mal sagen. Also, und natürlich die Austeilenden haben eine besondere Verantwortung. Für mich heißt es zum Beispiel, dass ich immer darauf hinweise, es ist nur für Kinder Gottes und dass ich zumindest einen Hinweis auch gebe, dass wenn etwas Gravierendes zwischen dir und dem Herrn steht, dass du dann lieber das Brot lässt. Noch besser, du klärst es. Muss nicht so sein, habe ich auch schon erlebt in Versammlungen, da habe ich einen Bruder erlebt. Wenigstens muss ich sagen, sein Herz wurde bewegt, das war ein bisschen ein Haut drauf und ein Hitzkopf. Ich glaube, Gott mag so Leute. So ein Petrus-Typ, hä? Erst reden, dann denken. Also gut, will ich Petrus jetzt nicht unterstellen, aber so war es ein bisschen bei dem. Okay, und dann hat sie ihn gepackt und er hat die ganze Heiligkeit, und dann ging er doch alle rein und hat sich entschuldigt. Natürlich ist es ein bisschen pauschal, aber irgendwo habe ich auch gedacht, er nimmt es ernst. Er will nicht einfach sagen, ist jetzt auch egal, jetzt setze ich mich hin, ich blamier mich doch nicht vor denen. Zwei Punkte noch. Es gibt im Alten Bund eine Teilnahmepflicht an der Pesachfeier. Also es sind verbindliche Feste. Nun würde ich sagen, im Neuen Testament gibt es keine Teilnahmepflicht, aber eine Liebespflicht. Ist ein Unterschied. Also wenn man Passamahl nicht teilgenommen hat, obwohl man rein war und nicht auf Reisen, 4. Mose 9, Vers 13, da gab es die Möglichkeit, am zweiten Monat eine Nachfeier zu haben. Und wenn einer bewusst dieses Bundeszeichen im alten Israel missachtet hat, den Tisch des Herrn zurückgewiesen hat, der Herr lädt ein und er sagt, keine Zeit, muss nach meinen Radieschen gucken. Todesstrafe. Pflicht. Todesstrafe, 4. Mose 9. Also wie gesagt, sowas gibt es im Neuen Testament nicht. Ich wollte das und ich habe das auch deswegen nur gesagt, weil es eine Liebespflicht gibt. Also das Gegenstück wäre, ach weißt du, ich mache das nach Lust und Laune. Das ist auch nicht im Geiste Christi. Es ist also, Liebespflicht, finde ich, bringt es gut zum Ausdruck. Ein letzter Punkt und dann kommen wir zum fünften und letzten Punkt. Das ist die Wirksamkeit des Mahles eigentlich von dem oder denen, die da vorne das Austeilen abhängt. Das hat die frühe Gemeinden, die alte Kirche sehr beschäftigt. Was ist eigentlich, wenn der da vorne nicht ganz koscher ist, der den Segen spricht oder austeilt? Und ich finde, da hat man einen guten Weg gefunden. Er ist ja zutiefst nur ein Werkzeug des Herrn. Und wenn die Feier im Namen und mit Gottes Wort gedeckt geschieht, dann ist die Fehlbarkeit des Ausführenden nicht zu Lasten der Empfangenden. Habe ich das verständlich ausgedrückt? Also können jetzt sagen, also wenn ich den Rainer sehe, meine Güte, mir fallen so viele Sachen ein. Wo fange ich bloß an? Kann der überhaupt nachher über Brot und Wein beten oder Markus? Bei dir gibt's natürlich nichts, aber bei mir schon. So, und da dürfen Sie wissen, ja, es sind ja nicht wir beide und noch andere, die sagen, wie ist unsere Feier? Nein, der Herr lädt ein. Und sozusagen, wenn das in diesem von der Bibel gegebenen Rahmen ist, teilt er auch aus. Und trotz aller Mängel und Fehler, die es gibt, das ist auch sehr wichtig. Bei uns vielleicht nicht so, aber Sie können sich vorstellen, bei kirchlichen Menschen spielt es eine ganz große Rolle. Gibt Leute, die würden nie eine Mahlfeier von einem Nichtpfarrer. Im Katholizismus kann gar kein Nichtpriester eine Mahlfeier halten. Er muss in der Sukzession stehen. Ja, wie oft hat man das Mahl zu feiern? Der letzte Punkt, es gibt meines Erachtens kein Gebot im Neuen Testament. Täglich heißt es, trafen sie sich in den Häusern. Karl Geier zum Beispiel hat mit seiner Frau jeden Tag Abendmahl gefeiert, zu zweit. Manche haben einmal die Woche, Troas, 20, Vers 7, wie die Brüdergemeinde den Tisch des Herrn errichten. Manche sagen, ja, ist wie Passa einmal im Jahr. Wir machen so alle Vierteljahr, alle zwei Monate. Also ich denke, hier besteht Freiheit, aber die Mahlfeier gehört zu den Grundelementen. Und jetzt will ich uns zum Schluss sagen, was ist das für eine Gnade, an den Tisch des Herrn berufen zu sein? Wenn Jesus dasteht, ich bitte dich, nimm Platz, iss und trink. Und natürlich kann Gott uns segnen, aber alles, was wir im Glauben und im Gehorsam tun, wird besonders gesegnet. Adolf Heller hat darauf hingewiesen, jetzt mal von Transsubstantiation und sonst was abgesehen, er hat auch schon erlebt, dass Menschen, die im Glauben die Mahlfeier gehalten wurden, von körperlichen Krankheiten geheilt wurden. Nicht, dass das der Normalfall ist, aber Gott ist in besonderer Weise gegenwärtig. Der Herr sagt, mich verlangt danach, ich habe Sehnsucht. Ein Mensch hat jetzt gesagt, Mensch, hast du ja ganz andere Probleme, du wirst gleich gegeißelt und dann gekreuzigt. Ich habe Sehnsucht danach, diese Feuer, und schauen Sie mal die Truppe an. Vor Pfingsten. Er wusste schon noch, was mit Petrus geschieht und Judas ging noch raus und so. Ich habe Verlangen. Und wenn wir das sehen, wir wollen keinen leeren Ritus machen. Unser Herr ist gegenwärtig, er will uns begegnen, er steht vor uns, er liebt uns und er sagt, ich möchte eine besondere Form der Gemeinschaft. Dieses Zeichen habe ich selber gestiftet und das soll weder von eurer Seite inhaltslos als Ritus vollzogen werden. Und ich bin auch nicht einfach nur pro forma da, sondern ich möchte euch segnen, euch begegnen, euch stärken. Und darauf können wir uns verlassen. Und so in dieser Freude und in dieser Hoffnung und diesem Vertrauen mit brennendem Herzen, wie der Herr ein brennendes Herz hat, dürfen wir die Feier haben und uns freuen, dass wir Anteil haben dürfen an der künftigen Welt, an der Welt Christi Jesu, dass wir Glieder am Leib des Christus sind, dass wir gereinigt, geheiligt sind und dass Gott sein Werk an uns hat. Stimmt's? 100%. Amen. Wir beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir von dir gerufen sind, dass du uns geheiligt hast, Ruf mit heiligem Ruf, und du möchtest auch diese besondere Form der Gemeinschaft mit uns haben. Und wir danken dir, dass wir heute Abend die Mahlfeier haben dürfen. Danken dir für deine Zusagen. Danken dir, dass du dich darauf freust. Und wir freuen uns auch, dir in dieser Weise zu begegnen. Amen.